Podcast 2. Passage 2 am Mikrofon Bernhard Senn. Er ist Autist und somit behindert, eingeschränkt zumindest in seinem Handlungsspielraum unter Normmenschen. Dennoch hat sich eine Normfrau in Liebe auf ihn eingelassen und wurde reich beschenkt mit Lebenslandschaften und einem Alien, das wusste, was es will. Peter Schmidt ist Asperger-Autist, das heißt eingeschränkt vor allem auf der Wahrnehmungsebene. Ich wollte genaueres wissen und habe Peter Schmidt, der soeben auch ein Buch über seine Liebe zu einer Normfrau veröffentlicht hat, ich habe ihn und seine Frau zum Gespräch getroffen. Ja, eben bevor wir loslegen, Peter Schmidt, müssen wir doch einfach mal für unsere Hörer einige Klärungen vornehmen. Sie sind Asperger-Autist. Was heißt das denn ganz konkret?
Das bedeutet, dass ich die nonverbale Kommunikation nicht so wahrnehme wie andere Menschen. Ich sage immer, ich nehme die Kommunikation zwischen den Menschen, die bunt und farbig ist, nur in Schwarz-Weiß wahr. Und das hat natürlich jede Menge Konsequenzen. Das heißt, wenn die Menschen über Farben reden, dann sehe ich diese Farben nur in Schwarz-Weiß und weiß eigentlich gar nicht, wovon die reden. Ich sehe dann nur Hell-Dunkel-Kontraste im übertragenen Sinne und kann im Grunde genommen gewisse Farben überhaupt nicht erkennen. Das heißt, was ist jetzt rot, was ist blau, was ist grün? Und dann kann das sehr schnell zu schweren Irritationen in der Kommunikation führen. Das ist eigentlich mein Hauptproblem.
Sie meinen, mit Farben meinen Sie jetzt Gefühlslagen, die beschrieben werden?
Genau, die Farben stehen für Gefühlslagen, die ich nicht erkennen kann. Ich kann nur praktisch ganz krasse Dinge erkennen, wenn jemand richtig heult. Ich sage dann immer, wenn es im Gesicht regnet, wenn da Tränenflüsse die Wangen runterfließen, dann sehe ich natürlich, da ist jemand traurig und heult und ist somit traurig. Oder wenn jemand ganz breit lacht und grinst, dann ist er für mich hoch erfreut über einen Witz oder eben über eine Situation. Aber diese ganzen Zwischentöne, die sehe ich halt nicht. Wie beispielsweise, ob jemand eifersüchtig ist, gelangweilt ist oder genervt ist. Das muss er mir dann schon sagen. Und wenn diese verbale Botschaft nicht kommt, dann kann es zu Irritationen führen. Dann ist das immer so, sag mal Peter, merkst du denn gar nicht, dass du jetzt schon zu viel geredet hast, dass du jetzt nervst, dass du jetzt vielleicht mal Mitgefühl zeigen solltest oder trösten solltest. Solche Dinge sind schwierig.
Sie sagen, Ihr Leben sehen Sie manchmal als Landschaft oder Ihr Leben stellt sich als Landschaft dar. Lassen Sie uns mal ganz kurz beschreiben, welche Art von Landschaft ist das denn, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken?
Die Landschaften, die ich sehe, sind hauptsächlich die Vegetation. Ob dort Berge sind oder ob dort Ebenen sind, tiefe Canyons oder spitze Berge, ob da grünes Land ist oder ob da Wüsten sind, ob es dort sehr viel bebaut ist oder ob es leer ist. Im Grunde genommen genauso, wie man es auf der Erde kennt, nur mit der vollständigen Vielfalt. Und jede Landschaft, die es so gibt, die stellt ein bestimmtes Gefühl dar. Entweder das Gefühl der Leere oder der Überreizung, beispielsweise wenn Dschungel ist, oder wenn viele Städte da sind, dann ist das eine Überreizung. Wenn ich die weite Wüste vor mir sehe, dann ist das Stille und Erhabenheit und ich fühle mich wohl. Es geht immer schön geradeaus, es hält mich nichts auf. Oder wenn Berge da sind, dass ich Schwierigkeiten habe, dass ich mich anstrengen muss. Oder wenn man eine Serpentine hochfährt, das kennen Sie ja aus der Schweiz umso besser, dann kann man auch natürlich trotz der Anstrengung oder gerade durch die Anstrengung dann auch mal schön ins Tal von oben runter gucken. Das heißt, man sieht auch wieder was ganz anderes, man kriegt neue Erkenntnisse, wenn man so einen Berg hochfährt. Und oft ist es auch so, dass hinter einem Berg dann auch eine andere Landschaft wartet.
Das ist die ganze Palette, die Sie aufmachen. Aber wenn Sie auf Ihr Leben schauen, ging das mehrheitlich durch Wüstengegenden und durch karge Landschaften oder über fruchtbare Ebenen?
Mehrheitlich durch Wüstengegenden und viele, viele Berge. Und ich muss sagen, in diesen Wüstengegenden, die auch oft voller Kakteen stehen, und je mehr Kakteen da stehen, desto wohler habe ich mich eigentlich gefühlt. Und wenn es sozusagen grün war, aber gleichzeitig auch still und erhaben und vom guten Wetter. durchsetzt. Also man muss noch hinzufügen, dass das Wetter auch noch eine große Rolle spielt in dieser Wahrnehmung. Herrscht da gerade Gewitter, Dauerregen oder eben viel Sonnenschein? Und ich bin ein Mensch, der dann tatsächlich lieber durch die Wüste mit viel Sonnenschein fährt, als durch eine grüne Landschaft, aber da ist andauernd nur grauer Himmel drüber.
Martina Schmidt, Sie sind die Partnerin von Peter Schmidt. Hat sich Ihre Lebenslandschaft grundlegend verändert, seit Sie mit Peter Schmidt zusammen sind?
Es hat sich natürlich so ergeben, wenn ich mit einem Mann zusammenkomme, dass sich natürlich meine Lebenslandschaft ändert in dem Sinne. Es hat ja ein neuer Lebensbereich, ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Andererseits habe ich natürlich diese Art der Wahrnehmung nicht. Das heißt, ich nehme mein Leben sehr spontan, sehr flexibel wahr und ich genieße die Zeit, die ich mit meinem Mann zusammen haben kann. Ich versuche die Zeiten, die nicht so toll sind, möglichst nicht zu fest in Erinnerung zu behalten und konzentriere mich auf den Sonnenschein des Lebens.
Wie ist es denn so in knappen Worten auf den Punkt gebracht, das Zusammenleben mit einem autistischen Menschen? Mit einem Autisten muss man dazu sagen, wirklich nochmal präzisieren, der Asperger-Syndrom hat. Das heißt, jemand, der eigentlich in ganz vielen Bereichen sehr gut funktionieren kann, der hochintelligent ist in bestimmten Bereichen, aber andererseits gravierende Mängel hat im, es wurde vorhin gesagt, Erfassen von Gefühlslagen beispielsweise, im Sachen Empathie auf jemand anderen zuzugehen, all diese Dinge, die ja eigentlich gefordert werden in einer Partnerschaft. Wenn Sie das in wenigen Worten umschreiben würden, wie ist das Zusammenleben mit so jemandem?
Im Prinzip habe ich da zwei Worte, die treffend sind. Das eine Wort ist spannend und das andere Wort ist herausfordernd. Und ich habe diese Herausforderung immer sehr gerne angenommen. Ich habe ja, das muss man dazu sagen, nicht gewusst, was genau mit meinem Mann nicht stimmt. Ich habe nur gemerkt, der kann bestimmte Sachen nicht, ist aber auf der anderen Seite wirklich unheimlich faszinierend. Und es wird mir mit ihm niemals langweilig.
Erzählen Sie mal, wie Sie sich eigentlich kennengelernt haben. Das ist doch die klassische Frage, die man an ein Ehepaar stellt.
Ja, wir haben uns allerdings nicht so klassisch kennengelernt, würde ich mal sagen. Ich habe damals noch als Zahnarzthelferin gearbeitet und eines Tages saß jemand im Stuhl vor mir, im Behandlungsstuhl, der nicht zum Zahnarzt hinguckte, sondern zu mir, zur Helferin, und grinste von einem Ohr zum anderen auf eine so selten dämliche Art, dass ich mich fragte, was ist das jetzt? Hat offensichtlich versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, hat aber kein Wort rausgebracht, sondern nur dieses dämliche Grinsen und ein ganz merkwürdiger Blick. Und es hat so ein Knistern zwischen uns gelegen, dass ich dachte, dieser Mensch ist so komisch, irgendetwas verbindet mich mit ihm, aber was könnte es sein? Und als wir uns dann die ersten Male getroffen hatten, merkte man, dass wir auf einer Art und Weise, auf einer Wellenlänge funkten. Das findet man, glaube ich, nur einmal im Leben.
Peter Schmidt, das war ja von Ihrer Seite damals eigentlich ein gezielter Angriff sozusagen.
Ja, was heißt Angriff? Kann man das so nennen? Ich habe halt mir überlegt, irgendwas ist hier, was mich an dieser Dame anspricht. Ich wusste auch nicht so genau, was es ist, aber ich merkte das irgendwie. Aber stand jetzt vor einem ganz großen Problem. Wie sage ich es ihr? Ohne meinen Mund aufzukriegen. Und genau da ist ja mein Problem. Hat sie jetzt gemerkt, dass ich mit ihr flirte? Hat sie es nicht gemerkt, dass ich mit ihr flirte? Findet sie das jetzt nervig oder findet sie das toll? Genau da ist ja mein Wunderpunkt. Und deswegen stand ich jetzt vor dem großen Problem, wie verdammt nochmal trete ich jetzt in Kontakt? Und so habe ich mir dann gedacht, ich muss die ganze Geschichte mal meiner Vermieterin erzählen, mit der ich oft geredet habe, die mir quasi so eine Art ostpreußische Flirtkunde erteilt hat. Ostpreußisch deswegen, weil sie selber aus Ostpreußen stammt und so eine herbe Art hatte, aber herb, nette Art, mir solche Dinge zu erzählen. Und die sagte dann, ja, Herr Schmidt, ich glaube, die Dame hat mit Ihnen geflirtet. Und dann wollte ich wissen, warum das so ist. Ja, sie ist halt nicht aus dem Behandlungszimmer rausgegangen. Dann wäre sie nämlich genervt gewesen, wäre sie sicherlich aus dem Behandlungszimmer rausgegangen. Ich werde mal schauen, was ich da für sie machen kann. Es wäre doch schade, wenn die Frau ihres Lebens so nah an ihnen dran war und dann wieder entschwunden ist. Und einige Tage später kriegte ich dann ungefragt Kontaktinformationen. Hier haben Sie die Telefonnummer, die Dame heißt Martina, da können Sie da mal anrufen. Ich glaube, sie freut sich.
Da Das haben sie ja dann getan. Und dann hat sich etwas entwickelt, worüber wir nachher sprechen werden. Aber ich sagte deswegen auch vorhin ein gezielter Angriff, weil das war ein Entschluss. Jetzt diese Frau ist hier, die scheint da irgendwie spannend zu sein für mich, also für Sie, Peter Schmidt. Und Sie haben sich entschieden, jetzt vorwärts zu gehen. Und das war ja eigentlich ein Kindheitsentschluss, irgendwann einmal die Frau fürs Leben zu finden.
Genau, ich wollte sozusagen die Frau fürs Leben hier direkt finden und nicht mühsam weitere Zeit in eine Beziehungsentwicklung stecken, die dann rational absehbar war, dass das nicht funktioniert. Das heißt, ich wollte möglichst schnell auch herausfinden, ob das eine Frau ist, mit der man ein ganzes Leben teilen kann. Und nicht nur einfach eine Freundschaft, die mehr oder weniger oberflächlich ist, aus der sich dann irgendwann mal was entwickelt oder auch nicht. Da habe ich mir gedacht, da ist mir die Zeit zu schade für. Ich möchte sowas immer gleich vorher wissen, ob das Potenzial überhaupt da ist oder ob es irgendwas gibt, was von vornherein dagegen spricht. Was nicht unbedingt was gegen eine lockere Freundschaft spricht, aber was dagegen spricht, eine Beziehung anzufangen. Das kann ganz banal sein. Die Frau hat schon einen Freund. Oder es gibt einen Charakterzug an mir oder ich finde einen an ihr, mit dem ich überhaupt nicht leben kann. Oder eine Eigenschaft wie beispielsweise, dass sie raucht, da hätte ich auch nicht mit leben können. Oder gewisse andere Dinge, die ich auch sehr schnell wissen wollte, ist sie reisetauglich, kann ich mit ihr in die Tropen fahren, ist sie tropentauglich, hat sie Angst vorm Fliegen? Wenn ja, dann würde mir das alles nichts helfen, weil dann müsste ich alle meine Reisen ja doch wieder alleine machen. Das wären solche klassischen K.O.-Kriterien. Und was ganz wichtig war, sie muss auf jeden Fall offen sein, transparent, ehrlich, tolerant. Das waren für mich eigentlich die Kerneigenschaften.
Und das wussten Sie schon recht früh, dass Sie eine Frau suchen wollten, die eben diese Kriterien erfüllt. Sie haben eben richtig gehend quasi als Lebensplan auch gedacht, ich will einmal ein Haus, Frau und Kinder.
Das habe ich mir schon zu Schulzeiten überlegt, dass das mal sowas werden soll in meinem Leben. Irgendwie diesen Plan umzusetzen. Es war nicht die Frage nach dem Ob, sondern nur noch nach dem Wie. Wie verdammt nochmal kriege ich das jetzt hin? Wenn ich natürlich irgendwann gemerkt hätte, es gibt da überhaupt keine Lösung, hätte ich vielleicht das Ob doch mal in Frage gestellt. Und das habe ich in der Tat auch immer wieder getan, weil ich eben auf diese Schwierigkeiten gestoßen bin bei vorherigen Freundschaften, die einfach, ich sag mal so, um wieder in Bildern zu denken und zu sprechen, keine Höhe gewinnen wollten, wo es zwar reichte für eine Freundschaft, aber eben nicht für eine richtige, tiefergehende Beziehung.
Und Sie waren als Jugendlicher, Peter Schmidt, eigentlich so der klassische Nerd. Ja, also eigentlich so der Mensch, der in einem Klassenverband irgendwo ein bisschen auffällt, der anders ist, der ein bisschen komisch aussieht, der ein bisschen komische Dinge tut. War das so?
Das war zum Teil so, dass ich jetzt komisch ausgesehen haben soll, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe eigentlich Klamotten angehabt wie die anderen auch, mehr oder weniger zumindest. Da war genauso das T-Shirt, die Jeans, wie bei anderen Leuten auch, was so gerade so in Mode war, was man in den Läden kaufen konnte. Also ich denke mal, da war ich weniger auffällig. Was aufgefallen ist, ist, dass ich eben alles rational gesehen habe, alles logisch gesehen habe und für mich ist eigentlich nur eine ehrliche Sprache der Welt gab, nämlich die der Mathematik und der Formeln. Weil diese Sprache, die hat ganz klar gesagt, was richtig oder was falsch ist. Da gab es keine Hintenrum-Botschaften, die zu Fehlinterpretationen hätten führen können. Ein Ergebnis war entweder richtig oder falsch, schwarz oder weiß.
Jetzt haben wir mal so ein paar grundlegende Dinge geklärt, auch von Wahrnehmung, wie Sie wahrnehmen. Ich würde gerne jetzt im folgenden Verlauf des Gesprächs quasi ja vier Gebirgszüge, sagen wir es mal so, überqueren. Und ich habe diese Gebirgszüge jetzt mal folgendermaßen genannt. Der erste Gebirgszug heißt Mau, der zweite Gebirgszug heißt Rara, der dritte Gebirgszug heißt Charlie und der vierte Gebirgszug heißt Asperger. Ja? Und jetzt gehen wir da mal los. Das sind natürlich jetzt für die Hörer alles geheimnisvolle Namen. Gehen wir mal los und fangen bei dem Gebirgszug Mau an. Das sind nämlich Sie, Martina Schmidt. Ihr Mann Peter Schmidt nennt Sie die Mau. Für mich die Frage, vorhin kam klar rüber, eben Peter Schmidt ist in vielen Dingen etwas anders. Er ist Ihnen auch etwas seltsam rübergekommen bei der ersten Begegnung. Wie seltsam? Was war das Seltsame eigentlich damals?
Das ist schwer zu beschreiben, was genau jetzt seltsam war. Ich hatte ja jetzt auch nicht schon 100.000 Menschen kennengelernt, sodass ich jetzt irgendwie hätte vergleichen können, die sind alle so und er ist irgendwie so, sondern er war jetzt einer von wenigen Menschen, die ich intensiv kennenlernte. Und er war auf jeden Fall einer, der unheimlich rational getickt hat und der gleichzeitig unheimlich wenig Verständnis dafür aufbringen konnte, wie ich ticke. Da konnte er überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe ihm unter anderem deswegen auch mein Tagebuch damals zum Lesen gegeben, damit er überhaupt mal einen Einblick finden kann, wie das geht. Und ich habe mir das immer so erklärt, ja gut, er ist halt ein Mann, ich bin eine Frau, das wird es wahrscheinlich sein. Er kommt vom Mars, ich komme von der Venus. Aber er kommt ja noch von einem ganz anderen Planeten. Das war mir natürlich aber nie so bewusst gewesen.
Und was hat sie letzten Endes für ihn eingenommen?
Er hat mich durch irgendeine Art und Weise fasziniert. Vielleicht durch seine Intelligenz. Ich konnte mit ihm unheimlich tiefgehende Gespräche führen über Themen, mit denen kann man sich mit anderen Leuten nicht unterhalten. Das kann ich mit ihm unheimlich gut machen.
Was für Themen?
Ach, wie ist das Universum entstanden? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es vielleicht eine Form von Gott und wie könnte sie aussehen? Wozu sind wir hier auf der Erde? Das sind Themen, über die ich mich sehr gerne unterhalte und wo er wirklich auch Input, Informationen für mich bringen kann, die mich weiterbringen irgendwo in meinen Gedanken. Gleichzeitig ist er allerdings auch ein Mensch, der mir selber nicht zu sehr auf die Pelle rückt. Das finde ich auch sehr schön. Er ist sehr ehrlich. Das genieße ich sehr. Ich kann es überhaupt nicht ertragen, wenn man mich anlügt. Ich muss natürlich dann auch in Kauf nehmen, dass er mir sagt, wenn ich in irgendeinem Kleid fett aussehe oder sowas. Das kommt dann ganz trocken von ihm immer rüber. Das nehme ich dann als Information und verwerte das. Und diese ganzen Arten von Eigenschaften machen ihn für mich eigentlich perfekt geeigneten Mann, trotz aller unschönen Dinge, die ich dann in Kauf nehmen muss. Aber das mache ich gerne.
Sie haben sich dann auch übers Tanzen noch ein Stück weit verständigen können. War das richtig? Tanzen hat eine Rolle gespielt, auch bei Ihrem Kennenlernen dann, Martina Schmidt.
Wir hatten, wie gesagt, das erste Date. Und mein damals ja noch nicht Mann, mein zukünftiger Freund sozusagen, hat mir gleich eröffnet, ich suche eine Frau fürs Leben und die muss das und das und das und das und das erfüllen. Wie sieht das bei dir aus? Und ich habe gesagt, ja, tanzen habe ich noch nie gemacht. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Das heißt, bei Date Nummer 2 hat er gleich ausprobiert, mir ein paar Grundschritte gezeigt, Platten aufgelegt, hat gemerkt, die hat Talent, das geht gut, das können wir weiter verfolgen. Und dann haben wir das Tanzen als gemeinsames Hobby dann ziemlich schnell aufgenommen. Und ich musste sehr schnell lernen, weil ich viel aufholen musste. Und er hat mir oft gesagt, ja, ich muss es eigentlich noch schneller lernen, weil es immer noch nicht so schön ist wie mit den Frauen, mit denen er vorher getanzt hatte, die ja schon 5 Jahre lang getanzt hatten. Und da bin ich manchmal verzweifelt, weil ich mir dachte, was will der Typ, was erwartet der, wie blauäugig ist der bitte?
Aber Sie haben dann zueinander gefunden und so wie er Ihnen das Tanzen beigebracht hat, so mussten Sie ihm vermutlich ein Stück weit beibringen, zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise über Gefühle zu sprechen, beziehungsweise zu vermitteln, dass wenn man nicht über Gefühle spricht, dass das eine ganz schwierige Geschichte ist.
Das kann man eigentlich ganz genauso ausdrücken. So wie er mir das Tanzen beigebracht hat, habe ich ihm tatsächlich beigebracht, was an Gefühlen zwischen Menschen abläuft, woran man das erkennen kann, welche Konsequenzen das hat, wie man damit umgehen kann. Wir haben sehr viel verbal über solche Dinge gesprochen und er hat das Thema Mensch sozusagen mir zuliebe dann auch ein wenig studiert. Mehr als das wahrscheinlich ohne mich gemacht hätte.
Und wie ging das mit den Fortschritten aus Ihrer Sicht? Wie kam das an? Wie konnte er diese Informationen verarbeiten?
Also ich habe gemerkt, er bemüht sich auf jeden Fall. Ich habe ja auch gemerkt, er kann es nicht so gut, wie ich tanzen kann. Da war nicht sein Talent in dem Bereich. Aber man hat sich gefreut über jeden kleinen Fortschritt und wenn er wieder etwas mehr verstanden hat, wenn er auch mich wieder mehr verstanden hat. Und es war okay, ich war immer zufrieden mit ihm und ich bin ein Mensch, der sehr viel lobt. Und ich glaube, wir haben eine aufregende Zeit in der Zeit miteinander verbracht.
Peter Schmidt, Sie beschreiben sich zum Teil auch ja, als Außerirdischen, ein Stück weit als Außerirdischen hier unter Menschen. Was für Feedbacks genau bekommen Sie denn teilweise von Menschen? Also wie konturiert sich dieses außerirdische Wesen über die Fremdwahrnehmung?
Ja, das kommt halt daher, dass man irgendwie merkt, dass man zwar dazugehört, aber doch nicht dazugehört, dass man irgendwas an sich hat, was anders ist, also was andere Leute an einem wahrnehmen, was einem selber überhaupt nicht bewusst, dass einen irgendwie anders macht, was auch immer das ist. Und schon als ganz kleiner Junge war das so, dass meine Cousins, die ja genauso alt waren wie ich, da waren die genauso wie ich, 1, 2 Jahre alt, ich mit denen irgendwie nichts anfangen konnte. Ich musste mir meine Sachen angucken, meine Strukturen angucken, ob das Heizungsrohre in den Kellern der Häuser waren, da haben die sich überhaupt nicht für interessiert. Das heißt also, ich war von vornherein ein Mensch, der lieber allein irgendwo rumgegangen ist und sich mit seinen Sachen beschäftigt hat, so wie sozusagen ein Besucher von einem anderen Planeten, der staunt über das, was er hier auf der Erde vorfindet. Ich fühlte mich eher wie so der Beobachter, der jetzt irgendwie den Auftrag hat, festzustellen, was das hier alles so für interessante Sachen gibt. Eben, interessante Sachen, da ist genau der entscheidende Punkt. Und die Wesen, die da rumlaufen, die waren auch für mich unbeherrschbar. Ich konnte denen nicht einfach sagen, stell dich jetzt mal dahin, ich möchte, dass du jetzt da stehst. Die sind dann eben unabhängig von mir, haben die sich bewegt, haben sich verändert, waren für mich unkontrollierbar, unbeherrschbar. Das alles sind Gefühle gewesen, die ich bekommen habe, die das geschürt haben, dass ich mich als Außerirdischer fühlte. Und ich habe schon als 4-Jähriger meinen eigenen Pass erfunden und da damals reingeschrieben, dass ich Staatsbürger meines eigenen Landes bin, dass ich in dem Moment auch quasi gegründet habe als Zeichen dafür. Ich bin zwar auf der Erde, ich gehöre irgendwie auch zu der Staatengemeinschaft der Erde, aber ich habe mein eigenes Land innerhalb dieser Gemeinschaft. Sozusagen ein Bereich, in dem nur meine Regeln gelten. Dieses Gefühl war ab ovo da und hat sich auch nie verändert. Man kam in den Kindergarten, ich kannte damals alle Hauptstädte der Welt, alle Länder der Welt, die Umrisse, auch die Lage der Hauptstadt im Land und die Flagge. Da hätte ich auch bei Wetten, dass mit auftreten können, wenn es das gegeben hätte damals als 4-Jähriger. Hätten sicherlich viele Leute drüber gestaunt. Für mich war das ist ja das Interessante, selbstverständlich. Ich habe mich gewundert, warum andere Leute das nicht können, die ganzen anderen Kinder. Wieso wissen die nicht, was die Hauptstadt von Obervolta ist, heute Burkina Faso? Wieso wissen die sowas nicht? Und stattdessen müssen die, das weiß ich halt heute, genauso gedacht haben, wieso kapiert der nicht, dass er mich jetzt nervt?
Sie haben irgendwann sich entschlossen, ja, wir machen das jetzt zusammen, wir gehen eine Ehe ein. Was war denn eigentlich der entscheidende Moment, die Frage an Sie beide, was war der entscheidende Moment, wo Sie für sich wussten, ja, doch, ich mache das. Wie war das bei Ihnen, Martina Schmidt, wie war das bei Ihnen, Peter Schmidt?
Wie gesagt, er hat am Anfang gesagt, ich suche die Frau fürs Leben. Das war von Anfang an auf dem Tapet. Ich musste mir also von Anfang an, vom ersten Date an, das ist ja eigentlich schon das Ungewöhnliche, Gedanken darüber machen, ist das auch mein Ziel, den Mann fürs Leben zu finden? Sonst hätte ich einfach gehen können. Das wäre der richtige Moment gewesen dafür. Bin ich aber nicht, sondern habe mir gedacht, ja, klingt gut. Ich möchte auch jemanden haben, der mich liebt und den ich liebe. Vielleicht ist er das ja. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und deswegen haben wir das weiter verfolgt.
Für mich war das ganz einfach. Ich habe einen Punkt nach dem anderen auf meiner Checkliste abgehakt. Und als der letzte Punkt mit einem Haken versehen war, das war die berühmt-berüchtigte Tropentauglichkeit. Es dauerte eine Weile, bis wir eine gemeinsame Reise in die Tropen hinbekommen haben und eben aus Geld- und Zeitmangel, wie das immer so ist. Aber wir haben es dann geschafft, gemeinsam Thailand zu erleben, klischee-typische Palminseln zu erleben, um dann sozusagen zu sagen, das ist sie. Das möchte ich jetzt für immer haben. Und dann habe ich sie halt gefragt. Final.
Wunderbar. Wir sitzen jetzt hier am Stubentisch in Gartenstedt in der Nähe von Peine in Norddeutschland, unweit von Hannover, reden miteinander. Und ich muss das vielleicht einfach für unsere Zuhörer noch sagen, etwas speziell ist, dass wir uns, Peter Schmidt, uns eigentlich jetzt gar nicht so sehr in die Augen schauen. Ich weiß, dass Sie Mühe haben, anderen Menschen in die Augen zu schauen. Deswegen suche ich jetzt den Kontakt auch gar nicht so sehr mit Ihnen. Ich schaue aber Ihrer Frau sehr wohl in die Augen. Ja, wie ist das eigentlich, diese Sache mit den Augen und mit dem Augenschauen? Sie schauen schon in meine Richtung, aber was passiert da genau?
Ich gucke auf Ihre Nasenwurzel und sehe somit so aus, als wenn ich Sie angucke. Und dann sehe ich natürlich die Strukturen der Nase. Und bei meiner Frau damals kam dann irgendwann mal so ganz beiläufig die Frage, weißt du eigentlich, was ich für eine Augenfarbe habe? Und ich dann so Schluck, Gulp, muss man das wissen? Ist das wichtig? Und weil ich das nicht spontan beantworten konnte, sag mal, guckst du mich überhaupt nicht an, dann kannst du mich auch nicht lieben. Und da musste ich das Geheimnis, dass ich da nicht richtig hingucke, natürlich aufklären und habe ihr dann gesagt, ja, für mich bist du die Erdbeernase, weil ich dann diese kleinen Pigmente, die so üblicherweise in der Haut so drin sind, das erinnerte mich immer an eine Erdbeere, diese Nase an sich von der Form her. Und deswegen habe ich dann zu meiner Frau gesagt oder damaligen Freundin, du bist meine liebe Erdbeernase.
Muss man ja auch erstmal mit umgehen, Martina Schmidt.
Ja, war schon ein Kompliment, nicht wahr? Ich dachte mir auch, ich könnte mir schönere Kosenamen vorstellen.
Aber interessant, das mit den Augen, das interessiert mich doch nochmal. Wie sind Sie denn damit klargekommen, dass er Ihnen nicht in die Augen schaut? Sie wussten das ja gar nicht so genau. Sie konnten das auch nicht einschätzen.
Ja, ich habe das halt gemerkt, dass der da irgendwie so ein bisschen so leicht vorbeiguckt dran. Deswegen habe ich ihn ja gefragt, ne, weiß der das überhaupt? Er wusste es tatsächlich nicht. Und ich war im ersten Moment ziemlich, ja, erschüttert, möchte ich fast sagen, und verwirrt. Andererseits sagte er, es tut ihm weh, wenn er mir in die Augen guckt. Und er hat es dann auch versucht und man merkte auch, ja, dass da ist etwas, das bereitet ihm Schmerzen. Und das musste ich für mich ja jetzt einfach mal so akzeptieren, ohne dafür eine Erklärung zu haben, warum das nun so ist.
Das ist interessant. Das ist etwas, was sehr viele Autisten haben, sehr viele Autisten mit Asperger-Syndrom. Könnten Sie das bisschen mehr beschreiben, Peter Schmidt, was denn das ist mit diesem in die Augen schauen, was da das Problem ist?
Ich weiß es ja ehrlich gesagt selber nicht. Es ist halt einfach irgendwie unangenehm. Es ist so wie, als wenn ich mal kurz in die grelle Sonne gucken würde, was man ja auch nicht machen soll, weil man dann ganz schnell erblinden kann, Netzhautablösung kriegt und so weiter. Irgendwie so ein Gefühl kommt da halt auf, so ein wespenartig stechender Blick, den ich mal kurz ertragen kann. Jetzt zum Beispiel kann ich mal ganz gezielt gucken. Aber das ist dann so, jetzt muss ich auch wieder weggucken. Warum das so ist, diese Erklärung kann ich nicht liefern, ich weiß es nicht. Es ist einfach so, phänomenologisch.
Wir kommen zu einem weiteren Gebirgszug, beziehungsweise wir sind eigentlich auf der Höhe Mau, das heißt eigentlich, das ist ein Kosename für Sie, Martina Schmidt, und ist zusammengezogen aus dem Wort meine Frau.
Mein Knobbelchen. Auf jeden Fall besser als Erdbeernase, finde ich. Also besser. Mau höre ich lieber.
Also kommen wir quasi von diesem Gebirge Mau, was uns jetzt auf eine Hochebene geführt hat, kommen wir eigentlich direkt weiter zu einem weiteren Gebirge. Das habe ich vorhin angekündigt mit Rara. Und ja, der Gebirgszug Rara, was ist das für ein Gebirgszug, Martina Schmidt? Lass ich Sie mal erklären. Was hat es damit auf sich mit Rara?
Das sind die Anfangsbuchstaben unserer beiden Kinder. Sowohl unser Sohn fängt mit Ra an, wie auch unsere Tochter mit Ra anfängt. Und unsere Kinder sind für meinen Mann die Raras. Und sie sind Punkt 2 auf seiner Lebensplanliste gewesen, Frau und eben auch Kinder. Und deswegen ein Gebirgszug, der unbedingt zu überqueren war.
Bis es zu den Raras gekommen ist, muss man ja dazu sagen, das ist ja auch eine eigene Geschichte. Das ist ja alles gar nicht so einfach, weil sie sind beide jungfräulich in ihre Beziehung reingegangen, sage ich mal so mit einem großen Wort. Ist ja auch außergewöhnlich für das Alter, wo sie sich kennengelernt haben.
Ja, finden Sie das? Ich glaube, das gibt es öfter, als man vermutet. Da redet man nur nicht drüber. Aber das stimmt, wir hatten beide in der Hinsicht keine Erfahrung, aber waren uns in unserer Zielsetzung einig und die Natur hat das so eingerichtet, das funktioniert.
Die Natur hat das so eingerichtet, dass es funktioniert. Das klingt so einfach, das klingt so locker. Andererseits weiß ich aber auch wiederum, dass Autisten zum Teil große Mühe haben mit Körperkontakt. Wie haben Sie das Problem gelöst?
Ja, an den Körperkontakt musste ich mich halt langsam heranarbeiten. Das fing eben schon mit diesem Tanzen an, eine selbstverordnete Tanztherapie, um sich überhaupt ganz körperlich zu berühren. Es gibt ja die Standardtänze, wo dann die Tanzlehrer dann uns gesagt haben, jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist eine Zeitung zwischen euren Körpern und wenn die runterfällt, dann habt ihr zu weit auseinander gestanden. Das heißt also, da fing es ja im Grunde genommen mit an und naja, und wenn man dann eben den etwas engeren Kontakt gesucht hat, sich streichelt, liebkost oder eben, um eben Kinder zu bekommen, muss man ja auch Sex miteinander machen. Ich habe es genau richtig gesagt. Man muss Sex miteinander machen. Und um aus dem Muss jetzt etwas zu machen, was man auch gerne machen möchte, bedurfte es natürlich noch einer längeren Wegstrecke, offensichtlich länger, als das bei anderen Leuten so üblich ist. Um eben diese innere Mauer des nicht angefasst werden wollens, vor allem auch an Stellen, wo noch nie jemand vorher überhaupt jemand angefasst hat, das zuzulassen. Das war gar nicht so einfach.
Sie waren beide Mitte 20 da.
Ja, ich war quasi Mitte 20, meine Frau Anfang 20, ja.
Und Sie haben aber auch diese Wegstrecke überwunden, einfach schrittweise.
Schrittweise, ja, das kann man so sagen. Immer wieder ein Stück weiter. So sozusagen, man nähert sich dem Ziel, jeder Schritt zählt.
Die 3-I-Methode.
Wenn ich früher meine Oma, die kam aus Schlesien, gefragt habe, wie soll ich es denn machen? Ja, Peter, da gibt es nur die 3-I-Methode. Eben, eben und nochmals eben.
Sie haben gut genug geübt, beziehungsweise sind zum Erfolg gekommen. Sie haben 2 Kinder, die inzwischen auch schon älter sind. Sie sind 17 und 14. Peter Schmidt, was sind Kinder für Sie?
Als Kleinkinder waren sie 2 Sachen, die kleine niedliche Süßigkeit und das plärrende, schreiende Etwas. Das eine war schön und süß, das war das, was man haben wollte, das, worüber man sich gefreut hat, und das andere war das, was das Leben, sage ich mal so, in seinen Strukturen und in den Grundfesten, ich brauche halt tägliche Tagesablaufstrukturen, immer wieder schwer erschüttert hat. Und damit hatte ich immer wieder große Schwierigkeiten, zurechtzukommen. Und dafür war dann letztendlich am Ende des Tages meine Frau zuständig. Das wäre mit mir, wenn ich jetzt also ein alleinerziehender Papa hätte sein müssen, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob es möglich geworden wäre. Auf jeden Fall wäre es richtig schwierig geworden.
Martina Schmidt, wie haben Sie Ihren Kindern diesen seltsamen Papa erklärt? Man muss ja dazu sagen, Sie wussten damals noch nicht, dass Ihr Mann eigentlich ein Autist ist. Das ist eine Erkenntnis, die erst sehr spät in seinem Leben gekommen ist, als er 41 war. Ja, da ist schon sehr vieles gelaufen in Sachen Familienleben. Sie mussten auffangen, alles was emotional ist. Sie mussten ja da sein, um quasi auszugleichen, auszubalancieren.
Im Prinzip haben wir die Situation immer so genommen, wie sie ist, weil man ja doch nichts ändern konnte. Und wie Ihr Vater war, das haben die Kinder ja von klein auf mitgekriegt und da gab es eigentlich nichts zu erklären. Das war so. Und sie wussten, das scheint auch nicht anders zu werden. Ich habe immer mal wieder ein bisschen versucht, wenn die jetzt zum Beispiel was von ihm wissen wollten, kamen sie zu mir, frag mal Papa und so weiter. Dann sage ich, nee, gehst du bitte schön selber hin, fragst ihn bitte selber. Damit das nicht ganz unkommunikativ wird zwischen den Dreien. Und so konnten wir das immer ein bisschen aufrechterhalten. Ich denke mal, sonst hätten sie sich noch mehr irgendwie auseinandergelebt. Also sie haben immer mal wieder miteinander zu tun und ich vermittel dann dazwischen. Und das hat sehr gut funktioniert immer.
Man muss ja aber dazu sagen auch noch, es ist ja nicht nur so, dass dieser Papa anders ist, weil er nicht trösten kann, weil er nicht checkt, wenn es einem Kind schlecht geht oder vielleicht auch mal ganz besonders gut geht. Dieser Papa, der ist auch zum Teil aufbrausend, der kann plötzlich aus dem Nix scheinbar eine Wahnsinnswut bekommen und irgendwie aus sich rausgeraten, und ich weiß nicht, wie diese Ausbrüche sind, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, seien Sie froh.
Ja, also es kann heftig werden.
Diese Ausbrüche, wir nennen sie immer die Vulkanausbrüche, die können unheimlich heftig werden. Es gehen Dinge dabei mal zu Bruch. Und was eben das Unangenehme daran ist, ist, dass sie für uns manchmal wirklich unvorhersehbar sind, weil wir nicht wissen, was jetzt gerade wieder zu diesem Ausbruch geführt hat, was ihn gerade wieder aus seinem Konzept gebracht hat. Man versteht natürlich im Laufe der Zeit immer mehr, weil man hinterher sich zusammensetzt und analysiert, was ist da jetzt wieder gerade geschehen, sodass man Auslöser vielleicht umgehen kann. Also das funktioniert. Aber es kommt immer mal wieder vor zu seinem Ausbruch. Und ich muss sagen, dass diese Eigenschaft meines Mannes eigentlich, ich würde sagen, die einzige ist, die überhaupt bei unserer Familie ein Problem darstellt. Alles andere, das nicht trösten können oder sowas, das kann man akzeptieren, das kann man hinnehmen. Aber wenn mein Mann mal nicht mehr aufbrausend wäre, das wäre mein Jackpot. Ich weiß nicht, ob er mir das Geschenk irgendwann nochmal machen kann. Ich denke mal, er kann es nur vielleicht ein bisschen einschränken.
Was sind denn das für Auslöser? Was bringt ihn da zu einem Vulkanausbruch zum Beispiel?
Es kann zum Beispiel sein, dass er sich an den Frühstückstisch setzt und er hat sich ein bestimmtes Brötchen eingebildet, was vorhin noch da lag, und ich habe das gegessen. Dann wird's lustig. Oder der Computer macht nicht das, was er gerne möchte. Dann jedermann rastet aus, wenn der Computer nicht das macht, was er soll. Aber bei meinem Mann kann es dann auch teuer werden, weil dann wieder irgendwas kaputt geht, was vielleicht nicht hätte kaputt gehen sollen. Oder er wollte gerade im Bett liegen und es ist Lärm im Haus, weil irgendeiner rumwerkelt oder sich noch jemand die Haare wäscht oder sowas und nicht aufhört. Dann gibt es auf einmal einen Rums und noch einen Rums und ich weiß gar nicht, was los ist. Und dann sind die Blumentöpfe aus dem Fenster geschmissen worden. Solche Sachen zum Beispiel. Und dann sagt er noch, was muss ich denn noch rausschmeißen, damit endlich Ruhe ist? Ich sage, ja, du musst nur sagen, dass du Ruhe haben willst. Rausschmeißen musst du gar nichts. Also lauter solche Sachen, wo man wirklich manchmal sich schwer hineinversetzen kann, warum das jetzt gerade so heftig ist. Und meistens sind dann halt mehrere Sachen dann aufeinander zugekommen und es hat sich aufgeschaukelt. Und dann funktioniert er nicht mehr.
Schwer sich hineinzuversetzen. Sie stecken in sich drin. Was ist es, was da passiert, was dann plötzlich dieses Austicken generiert?
Das ist immer schwer zu beschreiben. Man hat sich irgendwas vorgenommen, ich möchte irgendwas machen und dann kommt irgendwas dazwischen, was so nicht vorgesehen war und wo es auch keine alternativen Pläne gibt. Ich habe eigentlich immer meine geplante Flexibilität, die schon sehr viel versucht abzufangen. Plan A, B, C, D, E und F. Aber wenn der dann auch nicht mehr funktioniert, dann mache ich halt Tilt. Wenn jetzt beispielsweise hier die Kinder, als sie älter geworden sind, wenn Freunde hier einladen oder die dann auch hier mal übernachten wollen und dann, es war vorher ausgemacht, so um 11 seid ihr im Bett und da wird dann immer noch nachts um 1 oder so im Bad rumgefuhrwerkt, dann ist das für mich halt nicht mehr hinnehmbar. Dann sage ich, nein, ihr habt ihr euch nicht an die Spielregeln gehalten. Das ist für mich dann absolut inakzeptabel und das ist auch für alle anderen Leute sicherlich unschön, aber mir schmerzt es regelrecht. Ich tilte dann, ich kann dann entsteigt in mir halt wirklich die Magma auf und sage mir halt, wieso können die Leute jetzt nicht ehrlich sein, wenn ich jetzt irgendwo gesagt hätte, um 11 Uhr ist Schluss, dann wäre um 11:01 Schluss gewesen mit Lärm, der irgendwo in der Wohnung gemacht wird. Das sind für mich halt Beispiele. Oder eben Dinge, wo ich mir irgendwas vorgenommen habe und dann kommt das aus dem Takt, weil der Zug nicht rechtzeitig gekommen ist, dann ist irgendwas bedroht, was nicht mehr so funktionieren soll, wie es eigentlich soll. Das sind dann oft für außenstehende Kleinigkeiten, die mir aber sehr, sehr zu schaffen machen. Da kann dann zum Beispiel schon eben auch daran schuld sein, dass das nicht das richtige Essen auf dem Tisch steht oder dass ich nicht den richtigen Platz habe, den ich immer haben will. Das kann auch zum Beispiel für Passagiere in einem Flugzeug unangenehm werden, wenn da neben mir einer sitzt, der mich dauernd berührt oder so.
Ganz abgesehen davon ist es so, dass es tatsächlich für jeden Notausbruch, wenn wir hinterher drüber reden, einen Grund gab. Auch einen Grund, den man einsehen konnte. Auch einen Grund, wo man hinterher sagt, ja, tut mir leid, ich werde besser aufpassen in Zukunft. Durchaus. Dann entschuldigen sich alle Seiten und dann ist wieder der Vulkan zur Ruhe gekommen.
Das führt mich mit einem rasanten, großen Themensprung zu einer großen Frage. Was eigentlich ist Liebe? An Sie beide.
Was für ein Sprung.
Es hat ja doch miteinander zu tun, glaube ich. Es kommt nicht ganz von ungefähr. Solche Extreme, wie sie ihr Mann verkörpert, ja, sind ja wohl nur mit Liebe zu umfangen.
Tja, sieht so aus. Auf jeden Fall kann Liebe dann eine Menge wieder gut machen, das stimmt. Liebe ist für mich auf jeden Fall auch ein bedingungsloses Akzeptieren. Das heißt also, ich kann nicht die eine Seite der Medaille fordern und die andere nicht annehmen. Das ist für mich auf jeden Fall Liebe. Und Liebe ist auch, wenn man zeigt, dass man den anderen bedingungslos akzeptiert.
Was ist für Sie Liebe, Peter Schmidt?
Früher habe ich immer gesagt, Liebe ist der Grad des Zusammenwachsens, der Grad der Vertraulichkeit. Es gibt sozusagen eine Phase des Kennenlernens, des ersten Kennenlernens, eine Phase des näheren Kennenlernens und dann gibt es eine Phase des Zusammenwachsens. Und je höher diese Phase des Zusammenwachsens, je intensiver die ist, desto größer ist die Liebe. Das habe ich meiner Frau damals als Diagramm aufgezeichnet, als Antwort auf diese Frage, weil eine andere Antwort fiel mir damals nicht ein. Also ich habe ihr im Grunde genommen mit einem mathematischen Funktionendiagramm erklärt, was für mich letztendlich Liebe ist. Heute formuliere ich das aufgrund dieser Erfahrung auch ein bisschen anders und sage, Liebe ist sozusagen die Mitte des Seins, der ist ein ewiger Weg. Liebe ist wie die Flamme des Kaminfeuers. Und ich sage dann immer, die wahre Liebe, dass man also wirklich zusammenbleibt, das ist wie die Glut des Kaminfeuers. Da reicht also die Flamme nicht. Und die Glut bleibt natürlich nur erhalten, wenn man immer wieder Holz nachlegt. Ich will damit sagen, die Liebe ist nicht ein Zustand, den erreicht man, dann ist man da, sondern man muss auch was dafür tun, dass sie erhalten bleibt.
Wir kommen zum dritten Gebirge. Das dritte Gebirge heißt Charlie. Wer ist Charlie?
Charlie bin ich selber. So rede ich mich oft an, wenn ich mit mir selber rede. Charlie, jetzt hast du da schon wieder Mist gebaut. Charlie, das hast du ganz toll gemacht. Das ist ein Wort, mit dem ich mich selber anrede. Ich habe noch ein paar andere Namen als Kind. Also das kleine Kind in mir, das ist Tomei. Und der erwachsene Mensch, das ist Charlie.
Und dieser Charlie, der hat in Personalunion mit Ihnen selber unter anderem eine ganz große Sehnsucht immer wieder nach Ferne. Wo waren Sie eigentlich überall schon, Peter Schmidt?
Also diese Frage zu beantworten würde die Sendezeit dieses Interviews sprengen. Allein wenn ich die Länder jetzt aufzählen würde, es sind auf jeden Fall deutlich über 100 Länder in aller Welt. Wie viele es genau sind, habe ich ehrlich gesagt nicht gezählt, weil diese Zählung habe ich eingestellt, nachdem sich alles verändert hat. Aus Jugoslawien wurden auf einmal automatisch mehrere Länder. Dafür sind an anderer Stelle wie die DDR welche von der Liste verschwunden. Also je nachdem, man war im Leben schon in Ländern, die es heute gar nicht mehr gibt. Und man, also insofern ist das Definitionssache, wie viele Länder es sind. Es sind so ungefähr 120. Überall. Und die liebsten Gegenden, die ich besuche, sind eben Vulkane, auch in echt, und Wüsten. Und am liebsten fahre ich lange, lange Straßen ab, also die längste Straße, die von Alaska nach Feuerland, die sogenannte Panamericana oder auch in Filmen als Traumstraße der Welt verkauft. Diese Straße habe ich natürlich auch schon einmal vollständig abgefahren und viele Etappen davon sogar schon mehrmals. Weil das ist einfach eine ganz tolle Straße, die ich immer wieder erleben kann. Oder auch durch die Sahara bin ich schon gefahren, fast also bis nach Südafrika. Da ist nur noch eine kleine Lücke übrig und wenn alles gut geht, wird auch im nächsten Jahr noch ein Stück dieser Lücke geschlossen, sodass der Landweg von Deutschland bis nach Kapstadt dann fast komplett ist. Auch die transsibirische Eisenbahn bis Hongkong oder die Seidenstraße, das habe ich alles längst abgefahren. Oder eben auch übers Himalaya-Gebirge von Peking nach Indien. Das war eine meiner spannendsten Touren überhaupt.
Es erstaunt mich total, dass Sie so viel auf Reisen sind. Denn etwas, was ich über Autisten weiß, ist, dass sie zum Beispiel nicht besonders gerne mit neuen Situationen konfrontiert sind. Sie haben es vorhin auch angesprochen. Je nachdem kann es Sie aus der Bahn bringen, wenn plötzlich am Tisch etwas anders angeordnet ist. Wenn Sie auf Reisen sind, sind Sie nur dauernd neuen Situationen ausgesetzt. Wie machen Sie das?
Also auf Reisen ist es natürlich unerlässlich, dass ich diese Pläne A, B, C, D, E, F und vielleicht noch ein paar mehr habe. Aber auch da gibt es natürlich diese Situation, dass es irgendwann Tilt macht. Nur die Sehnsucht, diese sozusagen das, was hinterm Horizont ist, zu erleben. Nach der Kurve ist vor der Kurve, ist das Motto, wenn ich Straßen abfahre. Die ist einfach so groß, dass sie diese Unannehmlichkeiten, die das Reisen üblicherweise mitbringt, überspielt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Also die schlimmsten Stellen auf Reisen sind die Flughäfen. Ich sage immer, wenn es eine Flugreise ist. Das bedeutet, dass jede Reise, wie das Leben als Ganzes übrigens auch, sehr schmerzhaft beginnt und oft auch schmerzhaft endet, nämlich an diesen Flughäfen. Das ist wie Geburt und Tod einer Reise. Also jede Reise ist im Grunde genommen ein Leben im Leben, weil da diese vielen Menschen sind, die Schlangen, die Unübersichtlichkeit an den Flughäfen. Das tiltet mich jedes Mal aufs Neue und mich jedes Mal froh, wenn ich endlich im Zielgebiet angekommen, den Mietwagen unter meinem Hintern habe und alles wieder selbst unter Kontrolle habe. Dann fahre ich als erstes in irgendeine grandiose Naturlandschaft, wo Ruhe ist. Also der Stadt, in der man halt ankommt, notgedrungenerweise, weil die Flughäfen sind nun mal in diesen Städten. Wenn ich da raus bin, dann bin ich eigentlich erst angekommen und dann fängt der Spaß an.
Können Sie damit umgehen, dass Ihr Mann zwischendurch sagt, jetzt muss ich wieder weg? Oder hat das mehrfach getan, auch in Ihrer Partnerschaft, auch als Sie schon verheiratet waren, dass er plötzlich aufgebrochen ist und zwar dann nicht einfach eine Woche, sondern dann mal 2 Wochen, 3 Wochen, monateweise geht er irgendwo hin, ist ganz woanders. Wie gehen Sie damit um?
Ich weiß ja, welche Bedeutung das Reisen für ihn hat. Denn in den ersten Dates wurde das klar auf den Tisch gelegt und es wurde sofort vereinbart, du musst überall, wo ich hin will, mit mir mitkommen. Und wenn du das nicht willst, weil du mal gerade nicht kannst oder keine Lust hast, musst du mich dahin fahren lassen. Darauf habe ich mich damals vertragsmäßig eingelassen. Ich habe die AGBs sozusagen unterschrieben. Und es wäre unfair, mich jetzt zu beschweren, wenn er gerade wieder mal 2 Monate oder sowas irgendwo hinreisen möchte.
Was ist denn das da draußen? Was lockt unter das Kreuz des Südens? Warum müssen Sie immer wieder weg?
Warum ich letztendlich immer weg muss, weiß ich nicht. Aber es ist schon immer so gewesen, dass ich weg muss. Ich muss immer was Neues sehen. Ich muss Input für mein Hirn kriegen. Schon als kleiner Junge habe ich aus dem Küchenfenster bei uns zu Hause geguckt. Wir wohnen ja hier am Rand eines Dorfes und auf den Südosthorizont und habe mir so vorgestellt, wo kommt man eigentlich hin und wie sieht es da aus, wenn man in die Richtung immer weiter geht. So habe ich ja damals begreifen müssen, dass die Erde eine Kugel sein soll. Und jetzt erklären Sie mal so einem Vierjährigen die Sache mit der Schwerkraft. Ich habe natürlich gesagt, wieso, wenn ich eine Kugel bin, falle ich auch irgendwo runter. Wie sollen das gehen? Das heißt, es war schon immer die Neugier da, das Unverstandene zu verstehen, das Ungesehene zu sehen. Ich habe damals gesagt, ich werde irgendwann aufbrechen, um die Länder jenseits der Morgenröte zu erleben, und zwar auf dem Landweg.
Ich glaube, du machst das Leben auf diese Weise für dich auch beherrschbar. Dadurch, dass du alles erlebt hast und alles mit eigenen Augen sozusagen wahrnimmst, begreifst du die Welt für dich selber.
Eben der Gebirgszug, den wir queren, heißt Charlie, also das heißt Sie selber. Der Name ist von Ihnen selber, sich selber gegeben worden. Etwas, was Sie immer wieder reizt, sind Vulkane. Da gehen Sie auch hin, die besuchen Sie Vulkane. Logischerweise haben wir vorhin gehört, das hat einen unmittelbaren Zusammenhang auch mit Ihrem inneren Erleben. Und zum anderen ist es aber auch so, dass Vulkane Sie einfach auch ganz grundsätzlich und stark interessieren, weil, ja, quasi auch von Berufswegen. Es ist eine Mischung Hobby und Beruf.
Ja, es war eigentlich mal als Beruf gedacht, muss ich genauer sagen. Es war nur vorübergehend Teil meines, ja, wenn man so will, Berufslebens, in dem ich mich mit meiner Doktorarbeit mit den Vulkanen von Hawaii beschäftigt habe. Das war natürlich immer spannend.
Was arbeiten Sie heute?
Heute bin ich in der IT, in einem großen Pharmakonzern, also in der IT-Abteilung beschäftigt als Experte für Softwareentwicklungen. Dort teste ich, mache Qualitätssicherung und verschiedene andere Dinge, die da so anfallen in Projekten, wenn man in Projekten mitarbeitet.
Was bedeutet für Sie Erfolg zu haben im Beruf?
Erfolg im Beruf bedeutet für mich, dass ich Anerkennung von anderen Leuten bekomme über das, was ich abgeliefert habe. Und am besten geschieht das dadurch, indem ein System beispielsweise, für das ich jahrelang verantwortlich war, wenn die internen Kunden mir zurückgemeldet haben, das System läuft. Wenn ich also selber drohende Sachen rechtzeitig erkannt habe, ich sage immer, wenn man einen drohenden Rohrbruch erkannt hat und das Rohr ausgetauscht hat, bevor es überhaupt kaputt gegangen ist. Und das habe ich oft gemacht früher, oder Systeme weiterentwickelt habe, Innovationen da eingebaut habe, Dinge rationalisiert habe. Natürlich konnte ich auch dort Geschäftsprozesse in rationale Strukturen zerlegen und das dann programmtechnisch umsetzen. Das war eine meiner Stärken. Ist es eigentlich bis heute. Das ist nur im Moment nicht meine Aufgabe.
Klingt ein Stück weit nach Konfliktlösungsstrategien, fast. Das ist fast eine Metapher auch für Konfliktlösungsstrategien in einer Ehe. Martina Schmidt, Sie haben es vorhin schon ein paar Mal so ein bisschen angesprochen, aber wenn man das jetzt vielleicht nochmal auf den Punkt bringen würde, was sind aus Ihrer Sicht denn so die zentralen Konfliktlösungsstrategien innerhalb einer Partnerschaft mit einem Autisten wie Ihrem Mann?
Also in unserer Partnerschaft, und ich wage zu behaupten, in jeder Partnerschaft, ist Kommunikation das A und O. Wir haben nun die nonverbale Kommunikation für uns nicht. Das heißt also, bei uns muss alles klar und deutlich angesprochen und ausgesprochen werden und darf nicht hinterher irgendwas krumm genommen werden. Es ist also keine beleidigt, wenn ich ihm also jetzt sage, das hast du nicht gut gemacht, dann ist das in Ordnung. Das ist nur eine Information. Sehr geholfen hat mir auch zu lernen, diese Ich-Botschaften zu verwenden oder die Methode des aktiven Zuhörens anzuwenden. Dadurch kann ich sehr viel deeskalierend einwirken in Konfliktfällen. Und dass man vor allen Dingen durch die Offenheit, die wir in unserer Partnerschaft ausüben, sich immer wieder klar wird, was möchte man und welchen Weg möchte man und wo möchte man zusammen hin gelangen.
Das vierte Gebirge, das letzte Gebirge, wo wir noch rübersteigen wollen, das heißt Asperger. Und dieses Gebirge, das hat einen ganz konkreten Anfang, nämlich der 5. Februar 2007. Wünschen Sie, Peter Schmidt, dass Sie diese Diagnose Asperger-Autismus, dass Sie die früher bekommen hätten?
Ich persönlich bin froh, dass ich das dann zu der Zeit rausgefunden habe, wo es stattgefunden hat. Wenn es wesentlich früher, ein paar Jahre früher wäre, glaube ich, okay gewesen. Aber wenn es wesentlich früher gewesen wäre, habe ich persönlich unter meinen Umständen betrachtet, hätte ich eher Nachteile gehabt. Weil man mir einfach vieles nicht zugetraut hätte, ich mir selber vielleicht sogar auch nicht. Insbesondere hätte ich viele Unterstützung von meinen Eltern nicht in der Weise bekommen, weil die sich so schon gefragt haben, ob sich das alles mal bei mir lohnen würde. Und wenn die jetzt gewusst hätten, da ist tatsächlich was medizinisch Klassifizierbares aus deren Perspektive nicht in Ordnung, dann hätten die sicherlich das eine oder andere, was ich so haben durfte, mir nicht gegeben. Möglicherweise hätte ich nicht mal studieren können. Es hieß früher schon immer, du lernst erstmal Schlosser, damit du erstmal was hast. Und ich muss heute sagen, wäre ich diesen Weg gegangen, also Schlosser steht jetzt synonym als Platzhalter, du machst erstmal eine Ausbildung, bevor du studierst, damit du erstmal überhaupt irgendwas hast. Ich denke, genau in so einer Ausbildung wäre ich früh gescheitert, weil ich mit diesen Unannehmlichkeiten der nonverbalen Kommunikation im Berufsleben ja viel früher konfrontiert worden bin, was ja so im Studium von mir weggehalten worden ist. Es kam allein auf die Wiener Schule auch praktisch fachliche Leistung an. Für die hat man sein Diplom gekriegt, für die hat man seinen Doktortitel, seinen Doktorhut aufgesetzt bekommen, aber nicht, was man für ein Mensch ist. Im Berufsleben spielt das ja eine wesentlich größere Rolle, und vielleicht sogar die entscheidende Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt in der Lehre Probleme gehabt hätte, hätte ich zwar sicherlich die Ausbildung, das denke ich aufgrund meiner Intelligenz schon, hätte ich auch gut oder sogar sehr gut abgeschlossen, aber es hätte sich irgendwie rumgesprochen, naja, der Typ ist ja ganz toll drauf fachlich, aber er hat irgendwelche Probleme. So. Und so konnte ich studieren, konnte ihn sozusagen auf höherem Level in das Berufsleben gleich einsteigen. Da wäre ich durch Hochdienen niemals hingekommen. Und konnte eine gewisse Karriere machen. Und erst als ich gemerkt habe, so, jetzt nehmen diese emotionalen Dinge durch eben Projektverantwortung, ich war ja Projektleiter, Systemverantwortlicher, diese emotionalen Dinge, die nehmen da auf einmal Dimensionen ein. Und da habe ich irgendwie Schwierigkeiten mit mehr Schwierigkeiten als andere. In dem Moment habe ich im Grunde genommen erfahren, was mein Problem ist. Heute sage ich just in time. Das heißt, wo es mir jetzt helfen kann, unerfüllbare Erwartungshaltungen zu kommunizieren. Leute, das werde ich nie können oder nie so gut können wie ihr. Das geht nicht. Das ist keine Aufgabe für mich, wo ich mich vielleicht vorher dran versucht habe und nicht verstanden habe, warum das nicht geht.
Hat die Diagnose Asperger-Autismus in irgendeiner Art und Weise das Leben verändert, Ihr Zusammenleben verändert, Martina Schmidt?
Also unser Zusammenleben hat es nicht verändert, möchte ich mal sagen. Es ist ja ein Wort einfach nur in unsere Realität gekommen, das etwas bezeichnet hat, was schon immer da war. Es hat natürlich insofern viele Auswirkungen, dass es uns viel beschäftigt hat, dass ich noch mehr über meinen Mann gelernt habe, über seine Funktionsweise. Das ist eine sehr spannende Sache. Und wir halten ja deutschlandweit Vorträge über das Thema Autismus. Wir hoffen, mit unseren Erfahrungen manchen Anregungen geben zu können, helfen zu können. Auch das ist natürlich etwas, was jetzt neu ist in unserer Erfahrung.
Brauchen denn autistische Menschen eine Lobby, Peter Schmidt?
Sie brauchen in gewisser Weise eine Lobby. Das ist eben insofern die Menschen ganz allgemein die Vielfalt des Seins akzeptieren. Es gibt sicherlich Verhaltensweisen, die man irgendwo dann nicht tolerieren kann. Ich sage immer, solange es andere in ihrem Dasein nicht wirklich stört, sollten die Menschen lernen zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die einfach anders sind. Man muss, wenn man in einer Gruppe zusammenleben will, natürlich gewisse gemeinsame Regeln haben, sonst kann ein Zusammenleben nicht funktionieren. Aber ich sage immer, ich muss sozusagen so weit auf die Gruppe zugehen, wie es mir möglich ist, aber nur so weit, wie es nötig ist auf der anderen Seite, diese Gratwanderung hinzukriegen. Das ist das Optimale. Aber die Menschen tendieren halt nach wie vor dazu, eine gewisse Gesellschaft zu strukturieren, ein bestimmtes gesellschaftliches Verhaltensmuster. Und wer dazu nicht passt, der wird gerne abgeschoben und aussortiert. Das finde ich halt voreilig und insofern muss man da eine gewisse Lobbyarbeit leisten, aber meiner Meinung nach weit über Autisten hinaus. Es gibt auch noch andere Formen des Andersseins, dass einfach klargestellt wird, solange jemand die Gruppe eigentlich nicht stört, soll er doch so sein, wie er ist, aufblühen können mit dem, was er anbieten kann. Und das, was er nicht anbieten kann, da kümmern sich andere drum. Ich vergleiche das ja heute immer und habe das im Grunde genommen jetzt ja auch erst wirklich richtig verstanden, als ich meine eigene Diagnose erfahren habe, mit den Blumen im Blumenfenster. Da stehen in der Regel schöne, bunte Blumen, die müssen jeden Tag gegossen werden. Und ich sage immer, ich bin aber wie ein Kaktus, der in dieser Fensterbank steht. Wenn man den, wie die anderen Blumen auch, sozusagen Blumen muss man jeden Tag gießen, das ist die Regel. Wenn man das mit mir auch machen würde, würde ich sehr schnell sterben und ersaufen. Das heißt, ich werde viel zu viel Wasser bekommen, obwohl man es nur gut meint, würde mich dadurch kaputt machen. Auf der anderen Seite fordere ich als Kaktus wesentlich mehr Sonne und vielleicht auch Wärme als die anderen Blumen beanspruche, also für mich ausnahmslos das Südfenster. Das heißt, ich fordere sozusagen mehr Sonne, aber weniger Wasser als die anderen. Wenn man jetzt die Sonne mit Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten und eigene Gestaltungsmöglichkeiten gleichsetzt und das Wasser mit Dasein in der Gemeinschaft, zwischenmenschliche Aktivitäten. Das heißt, davon brauche ich weniger, was aber die anderen auch brauchen, um überhaupt zu leben. Das heißt, ich bin einfach nur anders gebaut, funktioniere anders und dass man da einfach dann Rücksicht drauf nimmt. Klar können die anderen Blumen auch sagen, ja, du bist halt anders, du bist insofern behindert, weil du nicht in unser Schema passt. So wie ein meinetwegen 2,20 Meter hochgewachsener Mensch durch Normtüren nicht passt und sich jedes Mal ducken muss. Das heißt, es gibt gewisse Behinderungen, die erst durch das Definieren einer Norm überhaupt entstehen.
Damit sind wir eigentlich am Ende. Vielleicht gibt es etwas, was Sie unbedingt noch sagen wollen, was Sie.
Ja, wir haben jetzt zum Beispiel ja noch gar nicht über dieses Ding geredet und warum ich das überhaupt gemacht habe und was das bedeuten soll.
Gut, okay, dann reden wir noch darüber. Warum haben Sie das Buch geschrieben? Warum haben Sie sich rangesetzt, um diese Information nach außen zu geben? Haben damit auch sehr viel Privates preisgegeben.
Ja, ich habe das Buch Ein Kaktus zum Valentinstag geschrieben, um der Menschheit da draußen eben vorzustellen, dass es solche Menschen wie mich gibt. Eine Sensibilisierung für die Andersartigkeit des Seins zu schaffen, indem ich eigentlich Unterhaltung mit einer wahren Geschichte liefere. Denn ich möchte im Grunde genommen erreichen, dass die Menschen da draußen, die mich beobachten, die sich vielleicht fragen, was waren das eben? Das ist ja eine merkwürdige Angewohnheit oder Verhaltensweise gewesen, dass die dann nicht nur die Nase rümpfen, sondern sagen, ja, das ist einfach ein anderer Mensch, der funktioniert anders. Und so kann man auch in dieser Gesellschaft leben und ohne, dass man gleich werten muss, dass das gut oder schlecht ist. Es ist einfach nur anders. Ich möchte sozusagen mit so einem Buch auf unterhaltsame Weise, weil nur diese Sprache verstehen die Menschen, informieren und aufklären, sensibilisieren für die Andersartigkeiten des Seins sozusagen. Und obendrein ist es halt meiner Meinung nach eine Liebesgeschichte, die eben tatsächlich auch passiert ist und auf eine auch etwas andersartige Weise, ich hoffe attraktive Weise, erzählt ist.
Ja, und dieses Buch von Peter Schmidt mit dem Titel Ein Kaktus zum Valentinstag ist tatsächlich äußerst unterhaltsam und hat es aktuell sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Erschienen ist diese ungewöhnliche Liebesgeschichte im Patmos Verlag. Nächsten Freitag in der Passage 2 sind wir zu Besuch bei Buddy Elias. Buddy Elias, Schauspieler, Eisclown und Cousin von Anne Frank, deren Schicksal als jüdisches Mädchen im Nationalsozialismus weltweit zum Bestseller wurde. In Buddy Elias Haus in Basel fand sich auf dem Dachboden unlängst umfangreiche Korrespondenz aus dem Familienbesitz der Familie Frank. Die Passage 2 dazu nächsten Freitagabend und in der Wiederholung am Sonntagnachmittag hier auf DRS2.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.